Wir kommen zur Schriftlesung. Und zwar sind wir im Richter, Kapitel 8. Die Verse 1 bis 35, also einmal das ganze Kapitel. Aber die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht gerufen hast, als du gegen die Midianiter in den Kampf gezogen bist? Und sie stritten heftig mit ihm. Er aber sprach zu ihnen: Was habe ich jetzt getan, dass euer Tat gleich wäre? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abisas? Gott hat die Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, in eure Hand gegeben. Wie hätte ich tun können, was ihr getan habt? Als er dies sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Als nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren. Die waren müde und setzten dennoch die Verfolgung fort. Und er sprach zu den Leuten von Sukkot: Gebt doch dem Volk, das bei mir ist, einige Laibe Brot, denn sie sind erschöpft und ich jage den Königen der Midianiter, Sebach und Zalmunna nach. Aber die Obersten von Sukkot sprachen: Ist denn die Faust Sebachs und Zalmunas schon in deiner Hand, dass wir deinem Herr Brot geben sollten? Gideon sprach: Wohlan, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, so will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Disteln dreschen. Und er zog von dort nach Pnuel hinauf und redete mit ihnen in gleicher Weise. Und die Leute von Pnuel antworteten ihm wie die von Sukkot. Da sprach er auch zu den Leuten von Pnuel: Komme ich mit Frieden wieder, so will ich diesen Turm niederreißen. Aber Sebach und Zalmunna waren mit ihrem Heer in Kakor, etwa 15.000, der ganze Rest vom Heer der Söhne des Ostens. Denn 120.000, die das Schwert ziehen konnten, waren gefallen. Und Gideon zog hinauf auf der Straße derer, die in Zelten wohnen, östlich von Nobach und Jubeha. Und er schlug das Lager, denn das Heer war sorglos. Und als Sebach und Zalmunna flohen, jagte er ihnen nach und fing die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Zalmunna. Und er versetzte das ganze Heer in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte um von der Schlacht beim Aufstieg von Heres. Und er fing einen Knaben von den Leuten von Sukkot und fragte ihn aus. Der schrieb ihm die Obersten von Sukkot und ihre Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Leuten von Sukkot und sprach: Siehe, hier sind Sebach und Zalmunna, wegen denen ihr über mich gespottet und gesprochen habt. Ist denn die Faust Sebachs und Zalmunas schon in deiner Hand, dass wir deinen Leuten, die müde sind, Brot geben sollten? Und er ließ die Ältesten der Stadt ergreifen und ließ Dorn aus der Wüste und Disteln holen und züchtigte die Leute von Sukkot damit. Den Turm von Pnuel aber riss er nieder und tötete die Leute der Stadt. Und er sprach zu Sebach und Zalmunna: Wie waren die Männer, die ihr in Tabor erschlagen habt? Sie sprachen: Sie waren wie du, ein jeder so schön wie Königssöhne. Er aber sprach: Das sind meine Brüder, die Söhne meiner Mutter gewesen. So wahr der Herr lebt, wenn ihr die hättet leben lassen, so würde ich euch nicht töten. Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jether: Steh auf und erschlag sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch jung war. Sebach aber und Zalmunna sprachen zu Gideon: Steh du auf und erschlage uns, denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und tötete Sebach und Zalmunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsch über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen: Eins erbitte ich von euch. Gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat. Denn weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen: Die wollen wir dir gerne geben. Und sie bereiteten ein Gewand aus, und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf. Und die goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1.700 Schekel Gold. ohne die Halbmonde und Ohrgehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und es wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Die Midianiter aber waren vor den Söhnen Israels gedemütigt worden und erhoben ihr Haupt nicht mehr. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Gideon hatte aber 70 Söhne, die aus seinen Lenden hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, gebar ihm auch einen Sohn, den gab er den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter und wurde in Ophra begraben, im Grab seines Vaters Joas, des Abisriters. Es geschah aber, als Gideon gestorben war, da kehrten die Kinder Israels um und tourten wieder den Baal nach und machten den Baal Berit zu ihrem Gott. So gedachten die Kinder Israels nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubbaal Gideons, trotz allen Wohltaten, die er an Israel getan hatte. Das Wort des Herrn. Ich darf Philipp bitten.
Ja, ein ziemlich langer Text. Genau, zuerst doch mal Hallo von meiner Seite. Passt das so mit dem Mikro? So, jetzt ist besser, oder? Ja, okay. Genau, ja, ein ziemlich langer Text, den wir da heute vor uns haben. Genau, und ich habe ihn mit der Überschrift überschrieben oder unter die Frage gestellt: Wer hat eigentlich Autorität in deinem Leben? Von wem lässt du dir was sagen? Ja, wer hat Autorität in deinem Leben? Welchen Autoritäten ordnest du dich unter? Welche forderst du vielleicht sogar ein? Und was erhoffst du dir dann davon? Und welche Konsequenzen hat das? Ein paar Beispiele. Vielleicht bist du dir selbst deine eigene Autorität oder deine Eltern, deine Freunde, deine Gemeindeleiter, deine Vorbilder, oder du hörst auf das, was dein Handy dir sagt, dein Navi, oder du fragst ChatGPT um Rat. Also auch die Technik, die du in Händen hältst, also nicht nur Menschen können eine Autorität über dich ausüben, sondern auch Technik oder Dinge. Ja, und es ist eine entscheidende Frage: Wer hat Autorität in deinem Leben? Eine Frage, die uns jeden Tag begegnet. Und manchmal gehen wir ganz bewusst damit um, manchmal auch nicht. Und die Frage nach Autorität, nach Unterordnung oder eben Nicht-Unterordnung, wer wem was sagen darf, zieht sich auch durch den Textabschnitt in Kapitel 8 aus Richter. Denn hier wirft es so die grundlegende Frage auf: Wer herrscht denn eigentlich in Israel? Von wem lässt sich Israel was sagen? Von Gideon? Von den Midianitern? Von dem lebendigen Gott? Von irgendwelchen Götzen oder von einem König, den sie sich selber ausrufen? Und wer folgt Gideon eigentlich? Und was sagt es über Israel aus? Und so starten wir in die ersten Verse, die Verse 1 bis 12. Das habe ich überschrieben. Mit fehlender Autorität, wer folgt Gideon denn eigentlich? Gideon wurde selbst von Gott berufen. Es ist eine krasse und eine beeindruckende Berufungsgeschichte. Der Engel des Herrn hat ihn berufen, und in dem Engel des Herrn ist ihm Gott selbst begegnet. Und viele Ausleger sehen das auch als Hinweis schon auf die Trinität Gottes. Also der Engel des Herrn, dass es Gott selbst war und dass es ja der Herr Jesus war. Der Sohn Gottes, dem jede Gewalt, jede Macht, jedes Königreich in dieser Welt und der zukünftigen, dem alles unterworfen ist. Gideon selbst hat auch Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt. Und Gott hat begonnen, durch Gideon das Volk Israel aus der Knechtschaft der Midianiter zu befreien. In dem vorherigen Kapitel wurden die Midianiter durch nur 300 Israeliten in die Flucht geschlagen. Die Midianiter waren zahlmäßig weit überlegen. Wir lesen hier in dem Kapitel von 120.000 Midianitern gegen 300 Israeliten. Ein klares Zeichen von Gottes Größe und Stärke. Aber trotzdem sehen wir in der Geschichte von Gideon auch, wie das Volk Israel immer noch zerstritten ist und wie es weit davon entfernt ist, ein leuchtendes Beispiel für die umliegenden Völker um Israel rum zu sein. Und so gelten auch hier die Worte von dem Schreiber des Richterbuchs: Jeder tat, was recht war in seinen Augen, und zu dieser Zeit war kein König in Israel. Gideon selbst hat, als er loszog, hinter sich versammelt die Abiesriter und die Stämme Manasse, Aser, Sebulon und Naphtali. Also es scheint nicht ganz Israel gewesen zu sein, das ihm folgte, auch wenn er von Gott über das ganze Volk Israel als Richter eingesetzt war. Gott rettet auch sein ganzes Volk Israel, obwohl es so zerstritten ist und obwohl es nicht gegen diese eigentliche Bedrohung zusammensteht. Und das Bild von einem Volk, bei dem jeder so seine eigenen Interessen verfolgt, das verdichtet sich in Kapitel 8. Ephraim zum Beispiel, das im Verlauf der Verfolgung der Midianiter für so einen Hinterhalt zu Hilfe geeilt ist, beschwert sich, dass sie nicht vorher in den Kampf eingebunden worden sind. Ephraim hat Midian den Rückweg abgeschnitten und auch die Versorgung mit Wasser von den Midianitern abgeschnitten. Sie haben also durchaus Anteil an dem Sieg Israels gehabt. Sie haben sogar diese beiden Fürsten Oreb und Zeeb erschlagen. Aber in dieser Kritik, in dem Aufbegehren, zeigt sich dann doch, dass sie an der Autorität von Gideon gezweifelt haben. Und es ist nicht ganz klar, ob da ihre Motivation eine gute war oder nicht. Denn einerseits könnte man natürlich sagen, es ist gut, dass sie motiviert waren, gegen die Feinde Israels zu kämpfen. Aber es bekommt auch ein bisschen einen faden Beigeschmack, wenn man vermuten kann, dass es ihnen um ihren eigenen Ruhm ging. Und deshalb betont Gideon auch zu Recht: Gott hat die Fürsten Midians in eure Hand gegeben. Und dann bekommt Gideon eigentlich noch größere Probleme. Denn als er mit seinen 300 Mann die Verfolgung der übrigen Midianiter fortsetzen will, seine Männer sind übermüdet, die brauchen Stärkung, brauchen Brot, brauchen Nahrung, kommt er an diesen beiden Städten vorbei, Sukkot und Pnuel, und bittet diese Städte um Versorgung. Aber die verweigern die Versorgung. Sie zweifeln daran, ob Gideon und ob Gott, der mit Gideon ist, die Midianiter wirklich besiegen kann. Sie ordnen sich nicht der von Gott eingesetzten Autorität Gideons, ihres Richters, unter, sondern sie ordnet sich ihrer Furcht davor unter, was passieren könnte, wenn Israel doch nicht gewinnt, wenn die Midianiter dann doch wieder zurückkehren würden. Sie handeln also keineswegs frei, sondern ihr Handeln wird von ihrer Furcht bestimmt. Also obwohl die Midianiter auf der Flucht sind, obwohl die eigentlich schon weg sind, lassen sich hier die Bewohner von den beiden Städten in ihrem Denken, in ihrem Handeln immer noch von den Midianitern beherrschen. Sie fürchten die möglichen Konsequenzen der Rückkehr der Midianiter so sehr, dass sie Gideon nicht unterstützen. Und paradoxerweise führt gerade diese Furcht dann ja später dazu, dass sie von Gideon hart bestraft werden. Aber die Bestrafung erfolgt nicht sogleich, sondern in den darauffolgenden Versen lesen wir, wie Gott trotz aller Schwierigkeiten den Israeliten einen Sieg über die Midianiter schenkt. Israel kann das Heerlager der Midianiter östlich von Nobach und Jogboha schlagen. Und die beiden Könige, Sebach und Zalmunna, können in der weiteren Verfolgung dann auch gefangen genommen werden. Gott hält also sein Wort. Mit dem Richter Gideon schenkt er Rettung von den Feinden Israels. Gott selbst ist es, der die Feinde Israels vor ihnen her vertreibt. Gott ist der wahre König, der wahre Held, ein mächtiger König und ein starker Streiter. Aber wir sehen eben auch ein zerstrittenes Volk Israel. Ein Leiter, der seine Autorität trotz der Androhung von brachialer Gewalt erst später durchsetzen kann. Und der Schreiber des Richterbuchs liefert uns hier keine direkte Bewertung von diesem eigentlich offensichtlich gestörten Verhältnis von dem Leiter Gideon zu seinem Volk. Aber wir erkennen doch irgendwie oder sehen auf jeden Fall, so sollte es eigentlich nicht sein. Und wir fragen uns natürlich, wie Wie sollte es dann sein? Wie könnte denn das Verhältnis von Volk Israel und seinem Leiter aussehen? Und beim Volk Israel denken wir beispielsweise an die spätere Zeit der Könige. Das ist auch so ein bisschen die Kontrastfolie, vor der der Schreiber des Richterbuchs die Zeit der Richter insgesamt bewertet. Und es gibt zum Beispiel zwei Psalmen, die Psalmen 20 und 21, wo wir sehen, wie das Volk Israel für seinen König, für seine Leiter betet. Das Volk bittet Gott, den König zu schützen, ihm langes Leben zu schenken, ihn zu segnen, ihm Sieg über die Feinde zu schenken. Und ich finde, das ist irgendwie ein starker Kontrast zu dem Widerstand und dem Eigenwillen einzelner Stämme oder Städte Israels, der hier Gideon entgegensteht. Und ja, wenn wir dann den Blick noch mehr weiten, dann denken wir vielleicht auch an Stellen aus dem Neuen Testament, in denen wir aufgefordert werden, für unsere Autoritäten zu beten, aufgefordert werden, für die staatlichen Autoritäten zu beten, oder wo auch konkret einzelne Personen wie Paulus um Gebet bitten. Und letztlich geht es hier also auch um eine veränderte Denkweise, denke ich. Eine Veränderung, die nur der Heilige Geist bewirken kann. Der Geist schafft nämlich Einheit und leitet in alle Wahrheit. Und auch als Gemeinde wollen wir zur Einheit heranwachsen, um auch, so wie das beim Volk Israel ja auch sein sollte, ein starkes Zeugnis in dieser Welt zu sein. So wie das Volk Israel auch in der heidnischen Welt Gottes Wahrheit und Schönheit von dem lebendigen Gott bezeugen sollte. Und ihr kennt die bekannten Worte wahrscheinlich aus dem Epheserbrief, wo es auch um Einheit geht. Epheser 4, Verse 3 bis 5. Dort schreibt Paulus: Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, ich denke, was für ein starkes Bild für die Einheit in der Gemeinde, das wir hier bekommen. Und auch was für eine starke Aufforderung, aber auch eine starke Zusage, dass Gott es ist, der die Einheit in der Gemeinde stiftet. Wir sind berufen zu einer Hoffnung und wir haben auch die rechten Gnadenmittel dazu. Wir haben einen Geist bekommen. Wir sind mit der gleichen Taufe getauft. Wir bekennen einen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und wir feiern ein Abendmahl zusammen. Und ja, komm immer wieder dahin zurück, zu dem, was uns hier gegeben ist, wenn der Teufel versucht, Uneinigkeit oder Unfrieden in der Gemeinde zu stiften. Und es kommen Herausforderungen, die sind immer da, denke ich. Ich kenne mein Herz und ihr kennt auch euer Herz und Gott kennt unsere Herzen noch viel besser als wir. Und wir wissen, dass es auch in der Gemeinde so Gefühle von Neid auf den Erfolg unserer Mitchristen geben kann, dass wir vielleicht unseren Leitern misstrauen oder dass wir Furcht haben vor dem, was andere Menschen über uns denken und dass diese Furcht uns dann bestimmt, uns daran hindert, von der Hoffnung Zeugnis zu geben, die wir in Jesus haben. Ja, so wie die beiden Städte in der Geschichte, sind wir eigentlich auch außer Reichweite befreit von der Macht der Sünde und wir haben die Möglichkeit, nicht mehr zu sündigen, aber trotzdem bestimmt uns oft noch dieses alte Denken, die Angst, die Furcht. Das lähmt uns zu handeln für Gott. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Wir wollen Gott bitten, dass er mit seiner Kraft, durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen verändert. Wir wollen beten für die Einheit in der Gemeinde, für Frieden in der Gemeinde, für ein starkes Zeugnis für Gottes Liebe in dieser Welt. Und wir wollen auch für unsere Leiter beten. Schon jetzt ist jede Gewalt, jede Macht, jede Autorität im Himmel und auf Erden von Gott gegeben. Jesus ist der wahre König. Und einmal wird der Tag kommen, wo es, wie es im Philipperbrief heißt, sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und dann bei dem Herrscher, bei dem König, wird es dann auch keinen Zweifel mehr geben an seiner Autorität. Alle, auch die, die es jetzt noch nicht tun, werden seine Autorität anerkennen und auch seine gerechte Herrschaft, an der es keinen Zweifel geben wird. Ja, dann kommen wir weiter im Text, nämlich zu den Versen 10 bis 18. wie sieht denn gerechte Autorität aus? Leiter stehen oftmals vor herausfordernden Situationen, aber wie damit umgehen? Und wenn wir die Geschichte von Gideon hier weiterverfolgen, ab Vers 13 ist es dann, sehen wir Gideons Reaktion auf den Ungehorsam der Bewohner der beiden Städte Sukkot und Pnuel. Und wir sehen auch sein Gericht über die Könige der Midianiter, Sebach und Salmunna. Gideon bestraft die Ältesten der Bewohner der Stadt Sukkot für ihren Ungehorsam, mit einer Form von Geißelung wahrscheinlich. Es war hart, grausam, vermutlich auch sehr demütigend. Und noch härter geht er gegen die Stadt Pnuel vor. Er lässt diesen Turm oder diese Burg, sozusagen das Zeichen des Widerstands dieser Bewohner, niederreißen und die Bewohner werden erschlagen. Ja, was ist hier los, fragen wir uns. Handelt Gideon hier gerecht? Natürlich hat er als Leiter ein Recht, seine Autorität durchzusetzen, aber irgendwie scheint es hier mehr um Rache zu gehen. Und seine davor fehlende Autorität scheint ihn dazu zu bringen, besonders hart durchgreifen zu wollen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich denke, wir können sagen, dass wir deutlich die Konsequenzen von Ungehorsam, von Streit und von Sünde sehen können. Und sie hat eigentlich das ganze Volk entstellt sozusagen, vom Volk bis hin zum Leiter. Der Ungehorsam ist natürlich Sünde. Der Ungehorsam bringt Gideon dazu, so hart durchzugreifen. Aber er selbst scheint darin auch nicht frei zu sein von der falschen Motivation, nämlich von der Suche nach Rache. Und ich denke, es ist eine spannende Frage an diesem Punkt, zu fragen, ob wir in der heutigen Zeit nicht auch gerade in einer ähnlichen Zeit leben, die dem in der Art und Weise ähnelt, wo Sünde eine ganze Gesellschaft durchdrungen hat und das Denken und Handeln in einer falschen Art und Weise prägt und wo die Autoritäten, also staatliche Autoritäten, selbst auch nicht mehr richtig handeln und auch dann darin nicht helfen können, den Menschen gute Vorbilder zu sein. Wo von staatlicher Seite immer mehr ein Rahmen geschaffen werden soll, der nicht mehr auf dem christlichen Menschenbild fußt. Ja, es geht darum zu zeigen, wie Sünde, Ungehorsam, letztlich Ungehorsam Gott gegenüber und seinen Geboten gegenüber, gutes und gerechtes Handeln in der Gesellschaft von dem einfachen Volk bis zu den Leitern immer mehr erodieren lassen. Und wir sollten uns aber natürlich auch bewusst sein, dass es Zeiten gab, wo die Kirche viel Macht hatte, mit ursprünglich christlich geprägten Normen und Werten, und wo sie diese Macht wiederum auch nicht immer gut eingesetzt hat. Wenn wir zum Beispiel an das hohe und das späte Mittelalter denken, wo die Kirche zwar das Anliegen hatte, falsche Lehren nicht zu dulden, aber diese Leute dann brutal verfolgt hat. Ja, stellt sich die Frage, wie sollten wir handeln? Wie sollten wir Autorität ausüben? Nicht jeder von uns ist ein Leiter in einem formellen Sinne, aber wir haben bestimmte Bereiche in unserem Leben, in denen wir Autorität ausüben. Das heißt in der Gemeinde, als Hauskreisleiter oder Teamleiter, in der Familie, im Beruf, ich sehe jetzt keine Politiker unter uns, aber vielleicht gibt es auch Leute, die in die Politik gehen. Und ja, letztlich kommt alle Autorität, egal in welchem Umfang, von Gott und sie ist verliehen, damit Gott verherrlicht wird, damit sein Reich gebaut wird und damit die Menschen einen Vorgeschmack auf Gottes gute und gerechte Herrschaft bekommen. Und Gott hat bestimmt auch dir einen Auftrag verliehen. Er hat dich an einen ganz bestimmten Ort gestellt und deswegen lade ich dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen, wie du mit der Autorität, die dir verliehen ist, umzugehen. In der Familie, als Vater, Mutter, in der Gemeinde, als Kleingruppenleiter, in deinem Beruf, in der Position, in der du eben bist. Dass du diese Möglichkeit nutzt, um andere Menschen gut zu prägen, damit gerade auch in der Gemeinde Menschen im Glauben an Jesus wachsen und gedeihen können. Deswegen bitte Gott um Weisheit und tausche dich auch mit deinen Geschwistern darüber aus. Gideons Geschichte geht weiter. Nachdem er sozusagen im Inneren Ordnung geschaffen hat, wendet er sich jetzt den äußeren Feinden von Israel zu und er bestraft diese Könige Sebach und Salmunna. Er richtet sie hin. Gideon handelt legitim in der Bestrafung der Könige, denn er vollzieht den Befehl der Landnahme aller Feinde Israel, alle Feinde Israels, zu denen auch die Midianiter da gehören, zu vertreiben. Aber wir erfahren auch ein wichtiges Detail, nämlich, dass die midianitischen Könige die Brüder Gideons erschlagen haben. Es scheint also hier auch wieder so zu sein, dass Gideon vielleicht sogar schon vorher von dem Durst nach Rache an dem Mord seiner Brüder motiviert war. Und so ist auch hier der Bestrafung, die bestimmt auch was Gerechtes hat, der Beigeschmack von persönlicher Rache beigemischt. Und der Eindruck, dass Gideon hier so eine persönliche Familienfehde ausfechten möchte, verstärkt sich noch, weil er fordert ja seinen Sohn auf, hier diese Könige zu töten. Und man gewinnt den Eindruck, dass Gideon hier seine eigene Ehre stärker im Vordergrund hat als Gottes Ehre. Und wenn ihr euch an Kapitel 7 zurückerinnert, da hat Gott ja ganz bewusst die Streittruppe bewusst auf 300 Mann reduziert. Und ich denke, das ist auch ein Hinweis darauf, dass Gott die Herzen der Menschen schon kennt. Er weiß schon, wo das wahrscheinlich hingeht. Und er allein, ihm allein aber gebührt die Ehre. Und nur er allein ist auch wirklich gerecht. Bei ihm ist kein Zweifel daran, dass sein Gerichtshandeln gerecht sein wird. Ja, Gideon erschlägt diese beiden Könige schließlich. Und der Nebensatz, der folgt, der lässt nichts Gutes ahnen. Denn es heißt, dass er deren umgehängte Halbmonde an sich nahm, was vielleicht ein Hinweis ist auf den Götzendienst, den Gideon später dann auch anleiten wird. Jetzt erst einmal scheint es das Volk Israel beeindruckt zu sein. Aber sie loben nicht Gott für den errungenen Sieg, sondern sie wollen Gideon zu ihrem König machen. Ihrer Meinung nach hat also wahrscheinlich nicht Gott sie errettet, sondern Gideon. Und ihn, diesen Herrscher, wollen sie jetzt zum König machen. Ihm wollen sie sich unterwerfen. Sie wollen selbst einen König ausrufen. Sie wollen wahrscheinlich auch von der Königsherrschaft in Zukunft profitieren. Vermutlich versprechen sie sich dauerhafte Rettung, Sicherheit, Stabilität. Denn die Forderung, dass auch sein Sohn und seines Sohnes Sohn über sie herrschen soll, ist nichts anderes als die Aufforderung hier, eine Königsherrschaft zu etablieren. Aber Gideon handelt ohne Zweifel hier richtig. Denn er weist das Volk Israel darauf hin, dass nur Gott selbst der wahre Herrscher, der wahre König ist. Und dass auch Gott es für die zukünftigen Generationen sein wird. Ja, und das Volk Israel, es wirkt ein bisschen komisch oder paradox, dass das Volk Israel hier eine Königsherrschaft einfordert, denn sie konnten an den umliegenden Völkern eigentlich sehen, was das bedeutet, wenn Könige ihre Herrschaft ausgeübt haben, welche Lasten die Menschen unter einer Königsherrschaft bringen mussten. Sie mussten Frondienste leisten, Abgaben bringen. Und ihr könnt es nachlesen in 1. Samuel 8, Verse 1 bis 21, da geht es auch darum, was eigentlich damit verbunden wäre, wenn man sich einem König hier unterwirft. Aber trotzdem fordern sie einen König ein. Offensichtlich war also ihre Urteilskraft getrübt. Sie haben den Erfolg von Gideon gesehen, haben ihn Gideon zugeschrieben und wollten diesen Erfolg dann für ihren eigenen Vorteil nutzen. Und ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, dass das für uns vielleicht so ein bisschen paradox oder kurios wird, dass die quasi sich selber da irgendwie eben eine Königsherrschaft für sich einfordern, die ja eben Abgaben und Frondienste für sie bedeuten würde. Und ja, die Frage aufwerfen, ob das bei uns nicht vielleicht auch manchmal so ist, dass wir Dinge haben, von denen wir uns Stabilität und Sicherheit im Leben versprechen und dem dann auch ganz viel in unserem Leben unterordnen. Vielleicht ist es eben heute, ist es nicht mehr ein König, aber vielleicht ein bestimmter Lebensstil, den du verfolgst, weil du der Meinung bist, dass du dadurch dann glücklich wirst oder dass du dadurch Sicherheit hast. Und für diesen Lebensstil ordnest du dann alles unter, deine freie Zeit, dein Leben, deine Ernährung. Und ja, solche Dinge können eine starke Herrschaft über uns ausüben. Sie können zu falschen Königen, falschen Herrschern werden. Aber Gott allein ist König, Jesus allein ist König über alle Lebensbereiche. Und ja, da einfach nochmal so die Einladung, mit einer gewissen Distanz über Dinge nachzudenken, denen wir unseren Alltag oder unser Leben unterordnen, ob das vielleicht nicht auch manchmal ein bisschen so ist wie die Israeliten, dass wir uns von Dingen Stabilität, Sicherheit versprechen, aber die uns wirklich in Wirklichkeit in Unfreiheit bringen. Und ein weiterer Aspekt ist die Frage, vertraust du deinen Leitern oder geistlichen Autoritätspersonen wegen ihres äußerlich sichtbaren Erfolgs oder deswegen, weil sie Gottes Werke tun und von Gott berufen sind? Ja, die Israeliten haben den Erfolg von Gideon gesehen und deswegen denken sie, Gideon ist ein guter König. Und sie vergessen dabei, dass Gott es ist, der den Sieg geschenkt hat. Dass Gott es ist, der Gideon berufen und befähigt hat. Und dass das weitaus wichtiger ist als ein vorübergehender äußerer Erfolg. Dass der Charakter von einem Herrscher weitaus wichtiger ist als der äußerlich sichtbare Erfolg. Und wir sehen das auch im Neuen Testament, wo es zum Beispiel um die Kriterien für Älteste geht, wo es auch ganz viel um charakterliche Merkmale geht. Ja, was macht Gideon jetzt, nachdem er eigentlich so gut und richtig gehandelt hat? Er hat die Königsherrschaft abgelehnt. Wie geht's jetzt weiter in den Versen 24 bis 33? Er lässt sich jetzt zum Götzendienst verleiten. Und nicht nur er selbst, sondern er führt das ganze Volk weg vom rechten Weg. Es ist die Gelegenheit, der Gedanke, der die Sünde schließlich hervorbringt. Auch der Ungehorsam gegenüber Gottes Anweisungen, die Gott eigentlich für die Einnahme des Landes Israel und die Vertreibung der Feinde gegeben hatte. Das Volk Israel sollte den Götzendienst ausrotten, nicht ihn selbst übernehmen und noch antreiben. Die Kriegsbeute sollte nicht dem Volk oder dem Anführer gehören, sondern Gott. Ungehorsam und die Gelegenheit führen hier zuerst zur Sünde Gideons, seinem Plan, zuerst mal alle Beute zu sammeln, dann die Idee, daraus einen Effort zu machen, dann die Umsetzung, dann der Bau von diesem Effort und schließlich die Sünde, die sich dann im wahrsten Sinne des Wortes weiter fortpflanzt, weiter multipliziert, indem ganz Israel, wie es in dem Wortlaut hier heißt, Gideon nachhurte, also in diesem Götzendienst dann auch drin war. Und eigentlich noch zu dem Effort, eigentlich bezeichnet Effort ein priesterliches Gewand oder aber, was es hier auch sein kann, dass es einfach das gleiche Wort ist, aber hier einen selbstgemachten Götzen bezeichnet. Und egal, was gemeint ist, Gideon hat hier einen Gegenstand machen lassen, den er wie einen Götzen verehrt hat. Und er hat auch das Volk dazu verleitet. Und ja, so ist es irgendwie auch egal, ob man jetzt eine hinduistische Gottheit anbeten würde oder zum Beispiel hier dieses materielle Kreuz. Es wäre beides Götzendienst, wenn nicht Gott selbst angebetet wird. Und Gott will in der rechten Art und Weise angebetet werden. Ihm gebührt alle Ehre. Nicht Menschen, nicht Gegenständen, sondern Gott, dem Schöpfer, der alles geschaffen hat und der auch uns unsere Kreativität Dinge zu gestalten gegeben hat. Ihm gebührt alle Ehre und Anbetung. Ja, was hat Gideon wohl zu diesem falschen Schritt motiviert? Das eine war natürlich die Gelegenheit, aber er brauchte noch eine Motivation dazu. Vielleicht war es die Aussicht, selbst über Gott verfügen zu können, Gott in gewisser Weise kontrollieren zu können. Oder vielleicht doch der Gedanke, von der Stärke, von der Form, von einer gewissen Herrschaft, die er ausüben kann, wenn er hier diese Anbetungsstätte kontrolliert. Und ich denke, das zeigt auf jeden Fall deutlich, egal was du oder was ich, was wir mit Gott gerade erlebt haben, was wir Großes erfahren haben, was Gott getan hat, es gilt der bekannte Bibelvers, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich denke, das ist was, was wir hier ganz gut illustriert sehen an dem Beispiel von Gideon, der zuerst ganz richtig handelt und die Königsherrschaft ablehnt und dann eigentlich ziemlich bald darauf selber diesen Götzendienst einführt und das Volk Israel noch dazu verleitet. Ja, als Leiter hat er eine Vorbildfunktion und egal in welchem Umfang, ob groß oder klein, egal in irgendeinem Bereich, ist vermutlich jeder von uns ein Vorbild. Und ich denke, dessen sollten wir uns bewusst sein und wir wollen gute Vorbilder sein. Und das Beispiel von Gideon zielt hier auf den Kern ab. Das ist sozusagen die wahre Gretchenfrage, wie man sagen könnte. Denn letztlich geht es immer darum, wen oder was beten wir an? Und wir wollen mit unserem Herz, mit unserem Geist, mit unserer Seele, unserer ganzen Kraft, unserem leiblichen Körper, der uns von Gott gegeben ist, Gott selbst anbeten. Schließlich ist es Gott, der uns in seinem Sohn Jesus Christus befreit hat zu einem neuen Leben. Ja, wie geht es mit Gideon und mit dem Volk Israel weiter? Midian, der äußere Feind, ist zwar geschlagen, aber Israel vergisst, dass Gott sie gerettet hat und wendet sich selbstgemachten Götzen zu. Gideon, der Leiter, der sein Volk eigentlich zur rechten Anbetung anleiten sollte, hat sie auf dem Weg nicht abgehalten, sondern er hat den Weg noch begünstigt. Und trotzdem schenkt Gott seinem Volk Israel, wie er es versprochen hat, Ruhe zur Zeit des Richters Gideon, solange dieser lebte. Und zum Ende wiederhole ich nochmal meine Eingangsfragen. Von wem lässt du dir was sagen? Wie übst du selbst Autorität aus? Wer hat Autorität in deinem Leben? Wer bestimmt in deinem Leben? Amen.